Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir erinnern an den Philosophen Gernot Böhme, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. In Hamburg hat der russische Regisseur Kirill Serebrennikow einen Tschechow-Abend inszeniert. Überraschend war ihm ja vor fast 2 Wochen die Ausreise aus Russland erlaubt worden. Und dann werden wir ganz exotisch und schauen nach Sri Lanka und lassen uns erzählen, was es auf dem Kunstfestival Colomboscope zu erleben gibt. Der Philosoph Gernot Böhme ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Von 1977 bis 2001 hatte er einen Lehrstuhl für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt inne. Davor hat er 7 Jahre lang am Starnberger Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlichen Welt gearbeitet. Und in Darmstadt hat er dann nach seiner Emeritierung das Institut für Praxis der Philosophie gegründet. Und das zeigt, dass er auch jenseits der akademischen Welt wirken wollte, gehört werden wollte. Über sein Denken und Wirken möchte ich nun mit einem Schüler von Gernot Böhme sprechen, nämlich mit Dieter Mersch. Der Philosoph und Medienwissenschaftler war Lehrstuhlinhaber für Medienwissenschaft in Potsdam und ist nun Leiter des Instituts für Theorie an der Zürcher Hochschule der Künste. Herr Mersch, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
2 Begriffe sind, denke ich, zentral für das philosophische Denken von Gernot Böhme. Zunächst der Begriff Atmosphäre. So hieß ein Band, den Böhme 1995 bei Surkamp veröffentlicht hat. Er hat damit das damals, glaube ich, vorherrschende Kunstverständnis angegriffen. Was hat er damals kritisiert? Was hat er gefordert?
Ja, also der Begriff der Atmosphäre ist in der Tat einer der Schlüsselbegriffe für sein Denken, für seine Philosophie, die ja sehr, sehr weit ausgreifend ist und viele Felder streift. Aber Atmosphäre gehört tatsächlich zu, wie er mir einmal persönlich auch sagte, zu seinen Schlüsselerfahrungen. Das ist eigentlich die Erfahrung, dass wir in der Welt sind und nicht sozusagen den Dingen gegenüberstehen, die Gegenstände zum Objekt machen, sondern dass die Gegenstände, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, gleichsam in uns hineinragen oder herausstehen. Er hat das auch als Ekstasen bezeichnet. Also das heißt, die Dinge haben auch eine Art aktive Rolle, die uns zwingt, uns ihnen zuzuwenden. Und all das sozusagen zusammengenommen, was sich an den Dingen und ihrer Verbindung, ihrer Relationen untereinander uns zeigt, das hat er mit dem Begriff der Atmosphäre zu fassen versucht. Und dieser Begriff hat dann auch insofern Schule gemacht, als daraus tatsächlich eine neue Art des ästhetischen Denkens erwachsen ist, dass er sozusagen klassisch wieder angeschlossen hat an das, was man Ästhetik nennt, nämlich eine Art der Wahrnehmungslehre, die abkehrt sozusagen von der bloßen Kunstinterpretation. Und das war, glaube ich, auch in die Wolte, die ihm wichtig war, die Opposition sozusagen dagegen, dass die Ästhetik nichts anderes ist als Kunstinterpretation.
Also gegen eine Verkopfung, gegen etwas Unsinnliches, Abstraktes, eher ein Plädoyer, wenn ich das mal ganz einfach ausdrücke, für mehr Sinnlichkeit. Das gab dann, glaube ich, aber auch Vorwürfe, diese Kunstauffassung führe ziemlich schnell zur Rechtfertigung so von Lifestyle-Erlebnissen, führe zur Kunst-Konsum-Kommerzwelt. Wurde Böhme da falsch interpretiert?
Ja, da wurde er ganz und gar falsch interpretiert. Er hat sich zwar auch für Design interessiert und insbesondere den Begriff der Atmosphäre in der Architektur angewandt. Gerade die Raumerfahrung ist ja eine, die sozusagen nur atmosphärisch möglich ist. Aber Lifestyle, das war nun absolut nicht das, was ihm im Sinn war. Im Gegenteil, Gernot Böhme war eigentlich ein streitbarer Denker, der immer wieder gegen ja gewissermaßen modisch verkürzte Formen der Vereinnahmung des Ästhetischen auch gestritten hat, der immer wieder auch interveniert hat, auch politisch interveniert hat. Es ging ihm mit dem Begriff der Atmosphäre, der übrigens dann auch Schule gemacht hat, gerade in der ostasiatischen Ästhetik und Philosophie. Er hatte viele, viele Freunde im ostasiatischen Raum, die gerade sich für diese Nuance in der Ästhetik interessiert haben. Aber der Begriff der Atmosphäre ist dann auch direkt die Brücke dazu, was er dann eben eine ökologische Naturästhetik genannt hat. Also es ist ein genuin ökologisches Denken, was darin zum Ausdruck kommt, dem gerade kein Lifestyle.
Ein weiterer zentraler Begriff für Gernot Böhme ist die Leiblichkeit, die er von der Körperlichkeit trennte. Welchen Unterschied, welchen Gegensatz sah er da?
Ja, im Grunde genommen ist es die einfache Figur, die ja von dem Philosophen Helmut Plessner kommt, dass wir einen Körper haben, den wir zum Objekt machen können. Beispielsweise die Medizin untersucht körperliche Zustände. Leib ist aber etwas, was wir sind. Und zwar ist das sozusagen die Natur, die wir selbst sind. Also insofern geht es immer wieder um so etwas wie Selbsterfahrung, die von der Fremderfahrung des Körpers getrennt wird. Und da hat nun Gernot Böhme insbesondere auch die Auffassung vertreten, zum Beispiel in seinem Buch Leibsein als Aufgabe, dass man überhaupt erst diese Art der Selbsterfahrung neu lernen muss, neu aneignen muss. Wir sind gewissermaßen in einer Zeit technischer Zurichtung auch des Körpers. Und diese technische Zurichtung führt im Grunde genommen dazu, dass wir unsere eigene Leiberfahrung verleugnen oder dieser eigenen Leiberfahrung entgehen. Und dieses, was Sie am Anfang genannt haben, dieses Institut, dessen Leitung er 2005 übernommen hat, das Institut für Praxis der Philosophie, widmete sich eben auch konkreten Praktiken, Übungen, um diese Art der Selbsterfahrung, also der Wiederaneignung des Leibes, voranzubringen.
Ja. Herr Mersch, Sie hatten das auch angedeutet, Gernot Böhme war auch eine streitbare Figur. Er wollte also auch außerhalb der akademischen Zirkel Debatten führen, Debatten anregen, wirken. Was waren da seine Themen?
Also das, was sehr bemerkenswert ist, ist schon sehr, sehr früh, also unmittelbar nachdem er Starnberg verlassen hat und nach Darmstadt kam, dass er ja der Mitinitiator der sogenannten Darmstädter Erklärung war. Das ist eigentlich in die Geschichte eingegangen als sogenannte Verweigerungsformel, nämlich dass die Wissenschaft sich explizit sozusagen der Rüstungsforschung verweigert. Und er gehörte mit zu den Erstunterzeichnern dieser Formel. Es gibt immer wieder diese technikkritischen oder sagen wir im Sinne einer Kritik der technischen Zivilisation, eine Kritik nicht der Technik selbst, sondern der Übertechnisierung oder des Primats der Technik bei ihm. Er ist aber auch jemand, der immer wieder neu sozusagen in die politische Landschaft eingriff durch ideologiekritische Interventionen, bestimmte Diskurse, die dann sich durchsetzen. Zuletzt beispielsweise hat er sich sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt mit der Digitalisierung, auch der Euphorie der Digitalisierung und immer wieder nach Gegensteuerungen gesucht. Oder es gibt eben, das ist, glaube ich, das Letzte, was überhaupt von ihm erschienen ist, eine Kritik an dem Historiker Yuval Harari.
Ich hatte es gesagt, Herr Mersch, Ihre Dissertation und Ihre Habilitationsschrift, die haben Sie bei Böhme geschrieben. Wie hat er denn als Lehrer gearbeitet? Wie hat er mit Ihnen auf Sie gewirkt?
Also man muss dazu sagen, und das hat mich auch außerordentlich eingenommen für Gernot Böhme, dass er ausgesprochen tolerant war, offen war auch gegenüber anderen fremden Themen. Ich kam nun von einer Richtung her, eher sozusagen semiotisch, poststrukturalistisch, dekonstruktiv orientiert, die ihm überhaupt nicht behagte, aber seine Haltung war im Grunde genommen, das interessiert mich. Mich interessiert sozusagen das, was ein anderer denkt, als ein widerständiges Moment, das ihn auch dazu bringen konnte, sich neu auseinanderzusetzen. Und diese Toleranz, glaube ich, die haben alle seine vielen, sehr verschiedenen Schüler gespürt, auch die Art der Unterstützung. Er hat dann mit mir zusammen ein Forschungsprojekt über Ästhetik entwickelt und das war dann auch mein Einstieg im Grunde genommen in Darmstadt, um dann mich auch habilitieren zu können. Meine eigene Denkrichtung ist eine ganz andere gewesen und ist auch in eine ganz andere Richtung gegangen, aber er hat das gutiert, er hat das immer wieder auch kommentiert und auch kritisch kommentiert, aber ich glaube, es ist auch so etwas wie eine Art von gegenseitiger Beeinflussung möglich gewesen. Das fand ich außerordentlich bei ihm.
Zum Tod von Gernot Böhme war das der Philosoph und Medienwissenschaftler Dieter Mersch. Herr Mersch, ich danke Ihnen.
Ja, nicht zu danken.
Es war eine wirkliche Überraschung, als vor fast 2 Wochen der russische Regisseur Kirill Serebrennikow in Hamburg landete. Er war im Sommer 2017 verhaftet worden wegen angeblicher Veruntreuung öffentlicher Gelder und die von der Staatsanwaltschaft geforderte Lagerhaft, die wurde dann bei einem Prozess im Sommer 2020 in eine 3-jährige Bewährungsstrafe und ein 4-jähriges Ausreiseverbot umgewandelt. Und nun am Montag ist er überraschend in Hamburg gelandet, also um dann am Thalia-Theater die Erzählung Der schwarze Mönch von Anton Tschechow zu inszenieren. Damals hat der Intendant des Thalia-Theaters Joachim Lux hier in Fazit gesagt:
Er ist ein Mensch, der wie ein Maler vielleicht, der vollkommen fokussiert ist auf die Kunst. Und wenn es ihm ermöglicht wird, wie jetzt, diese Kunst wieder ungebremst und ohne Einschränkungen auszuüben, dann ist er glücklich. Er ist einfach komplett bei sich und inszeniert jetzt.
sagt Joachim Lux, der Thaliat-Intendant, über Kirill Serebrennikow, der heute Abend zum Auftakt der Lessing-Tage Tschechows Erzählung Der schwarze Mönch inszeniert hat. Katrin Ullmann hat die Aufführung gesehen. Sie ist jetzt aus Hamburg live zugeschaltet. Frau Ullmann, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Aus einer Erzählung ein Theaterstück machen, wie sieht das aus? Was ist das für ein Stück nach Tschechow geworden?
Die Struktur des Stückes, also dass ja eigentlich kein Stück ist, wie Sie schon gesagt haben, ist wirklich ganz interessant, weil Serebrennikow aus der Erzählung ein Rondo baut. Er erzählt die Geschichte quasi viermal aus vier verschiedenen Perspektiven im Grunde, aus den vier verschiedenen Perspektiven der jeweiligen Hauptfiguren, könnte man sagen. Er beginnt mit der Perspektive des Vaters, des Gärtners, der an dem Ort einen großen Garten pflegt und hegt. Das ist dieser Ort, an den der Andrei Kovrin flüchtet aus einer Krise heraus. Die zweite Perspektive ist die von der Tochter Tanja. Und die dritte ist dann die Perspektive eben von jenem jungen Mann, nämlich genannten Andrei Kovrin. Und die vierte Perspektive ist dann die des Mönchs. Also im Grunde wird die Geschichte viermal erzählt. Ja, und entspricht so einer Art Rondo, dass man die Perspektiven und die Blicke auf die Figuren quasi immer wieder verändert.
Skizzieren Sie doch in ein, zwei Sätzen den Inhalt dieser Geschichte, dieses Mönches.
Es geht im Grunde in der Geschichte darum, dass eben dieser Mann eine Krise durchlebt, eine psychische, instabile Krise aus Überarbeitung heraus. Er sucht Zuflucht auf dem Land und kehrt zu seinem Ziehvater zurück und kennt eben diese Familie schon lange und verliebt sich dann letztlich auch in die Tochter, Tanja. Und dort vor Ort findet er aber auch nicht wirklich Ruhe, sondern dort vor Ort erscheint ihm dann irgendwann auch dieser titelgebende schwarze Mönch, der ihn dann, ja, man kann schlecht sagen, ob er in den Wahnsinn treibt oder ob es eine Wahnsinnsvorstellung ist, aber das ist dann quasi das zentrale Motiv der Geschichte.
Jetzt wollen wir natürlich über die Inszenierung, über die ganze Performance, muss man vielleicht auch sagen, sprechen. Serebrennikow ist ein Gesamtkunstwerk, er hat Regie und Bühne verantwortet, gestaltet. Was ist da zu erleben?
Ja, also Sie sagten es schon, es ist tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Also die Bühne ist vergleichsweise noch recht schlicht gehalten. Es sind am Anfang, würde man sagen, wirklich drei Gewächshäuser zu sehen. Holzgerüste, schlichte Holzgerüsthäuser mit Plan umspannt. Und über der Bühne oberhalb hängt so eine Art ja, runder, mondförmige Projektionsfläche, auf die auch wieder Filme projiziert werden. In den Gewächshäusern sind ganz viele weitere Personen, Tänzer, Sänger, Musiker, die auch die ganze Zeit anwesend sind. Und also im Grunde wird dieses Gewächshausensemble im Lauf der Inszenierung tatsächlich auseinandergenommen. Also erst werden die Planen zerrissen in der zweiten Hälfte und dann irgendwann werden sie auf den Kopf gestellt.
Sie haben das schon gesagt, das Stichwort Rondo und auch das Stichwort Musik. Also die Musik spielt eine ganz große Rolle. Und wir haben hier mal ganz kurz einen Eindruck aus einer Generalprobe, dass man mal merkt, in welche Richtung das geht.
Manchmal kam auch ein junger Mann vorbei.
Also wir hören das sehr galante Töne in dieser Musik. War das immer die Klangfarbe, die sich durchgezogen hat? Oder gab es auch noch andere Musiken?
Nein, da gab es ganz unterschiedliche Klangfarben. Das, was jetzt angespielt wurde, ist tatsächlich die Melodie, die bei dem Hauptdarsteller, würde ich mal sagen, bei Andrei Kovrin eben die Erinnerung an die Legende des Schwarzen Mönches triggert. Ansonsten gab es ganz unterschiedliche Live-Musiken. Da spielt Bernd Krawert auch selbst noch auf dem Saxophon. Bernd Krawert spielt den Vater. Da gibt es liturgische Gesänge. Da gibt es es ist im Grunde zeitgenössisches Musiktheater durch fast alle Genres durch. Also die Musik ist sehr, sehr präsent und sehr unterschiedlich.
Und getanzt wird auch.
Getanzt wird vor allem im vierten Teil, wenn die Perspektive sozusagen wenn die Geschichte aus der Perspektive der Mönche erzählt wird, wo sich aber alles so ein bisschen vermischt, wo alle Erzählebenen ineinander fließen. Da wird es sehr mystisch, auch liturgisch und vier Tänzer dominieren eigentlich die Bühne in weichen, auslandenden Bewegungen und die Mönchsfigur selbst ist auch wiederum verzehnfacht. Also da sind ein unglaubliches Ensemble auf der Bühne.
Jetzt sollten Sie auch noch erklären, Frau Ullmann, wie das funktioniert hat. Das Ensemble war ja international, also da wurde Russisch gesprochen, Deutsch gesprochen. Wie hat das funktioniert?
Das hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Also dadurch, dass die Ensemblemitglieder des Thalia-Theaters zum Teil die Antworten der russisch sprechenden Darsteller auf Deutsch gesprochen haben, hat man sich natürlich die Geschichte und die Frage erschlossen. Und dadurch, dass die Geschichte einfach viermal erzählt wurde, ging das auch sehr gut. Wiederum waren die deutschen Texte russisch übertitelt, die russischen nicht auf Deutsch übertitelt, aber das erschließt sich tatsächlich aus dem Zusammenhang. Also das hat zum Teil wie so ein Voice-Over funktioniert und zum Teil aber wirklich sehr spielerisch und sehr harmonisch und sehr organisch.
An so einem Abend ist natürlich auch die Frage nach den Reaktionen des Publikums ganz wichtig.
Das Publikum, ich habe selten das Publikum so begeistert gesehen am Theater. Es gab sowieso schon Standing Ovations, da würde ich mal sagen, war die Hälfte des Theaters auf den Beinen. Und als dann der Regisseur selbst auf die Bühne kam, gab es kein Halten mehr. Da standen wirklich alle, da stand das ganze Theater auf den Beinen mit Standing Ovations und jubelnden Applaus.
Kirill Serebrennikov zeigt zur Eröffnung der Lessing-Tage am Hamburger Thalia-Theater einen Theaterabend nach Anton Tschechows Erzählung Der schwarze Mönch. Katrin Uhlmann hat die Uraufführung gesehen. Frau Uhlmann, Dankeschön.
Gerne.
Und wir werden übrigens die Lessing-Tage am Hamburger Thalia-Theater weiter beobachten und am 30. Januar, also morgen in einer Woche, hier in Fazit eine Bilanz ziehen. Kryptowährungen wie Bitcoin beruhen auf der einstimmigen Bestätigung vieler einzelner Teilnehmer an einer Blockchain. Auch hier in Fazit haben wir schon öfter über diese neue digitale Zertifizierungsverfahren berichtet. Vor allem in Bezug auf den Kunstmarkt, auf dem ja in letzter Zeit vermehrt sogenannte NFTs gehandelt werden, was teils zu heftigen Debatten führt und mitunter auch zu Kopfschütteln angesichts der horrenden Summen, die da für meist eher schlichte, verpixelte digitale Bilder gezahlt werden. Das Goethe-Institut wollte es heute auf einer großen Tagung im Münchner Haus der Kunst genauer wissen. Welchen Nutzen kann die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft haben? Ist sie nur das neue Spielzeug reicher Eliten oder kann sie zum Beispiel helfen, den Kunst- und Kulturbetrieb für alle zu öffnen und sogar für eine sozial gerechte Wirtschaft zu sorgen? Carsten Probst hat die Tagung für uns verfolgt. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Das Goethe-Institut mit seinen Vertretungen in 198 Staaten, und das ist in diesem Zusammenhang wichtig, das Goethe-Institut hat im Vorfeld betont, dass man sich von der Blockchain-Technologie für die Zukunft viel verspricht, um zum Beispiel internationale Kooperationen besser zu organisieren. Ähnliches ist auch von Museen wie dem Haus der Kunst in München zu hören. Hat denn diese Tagung jetzt Einblicke geliefert, wie sich die internationale Kultur in Zukunft verändern soll?
Ja, also dieses besser organisieren oder das sich verändern, das hängt natürlich auch stark mit der derzeitigen Situation zusammen, Herr Rölke, gekennzeichnet durch Stichworte wie neue Nationalismen, die Lockdowns, der Pandemie. Es geht natürlich auch um politische Krisen wie den Brexit oder auch diese eingefrorenen Beziehungen zu Russland oder China. Also Blockchain als Technologie wirkt da, weil sie eben so dezentral von so vielen unterschiedlichen Standorten aus verwaltet und administriert werden kann. Erstmal wie fast so eine Verheißung, wie so eine Chance, um jetzt gerade informelle Kulturkanäle, internationalen Kulturaustausch jenseits dieser politischen Ebenen aufrechtzuerhalten. Und so stellt es auch die Technologieexpertin Yahya Clara Brecke von der Universität in Durham vor, die hier die Keynote auf dieser Tagung gehalten hat.
In this time where nationalisms really are on the rise, I think it becomes so important for some kind of bottom-up transdisciplinary and international global mentality to kind of be brought back in. And I'm hoping that's some of what we can achieve with DAOs.
Das ist dann jetzt auch schon der zentrale Begriff bzw. das zentrale Akronym, um das es bei dieser Tagung ging. DAO, D-A-O, das steht für Decentralized Autonomous Organization, also die dezentralisierte autonome Organisation. Das heißt also in diesem Fall, über einen Code organisieren Organisationen, international tätige Institutionen über die Blockchain ihre finanziellen Mittel. Und so könnte man beispielsweise theoretisch Hilfsprogramme für notleidende Organisationen in Ländern, die sich abschotten, entwickeln und finanzieren.
Das klingt noch, Herr Probst, alles arg theoretisch. Gab es denn auch praktische Beispiele von Organisationen, die heute schon mit dieser Blockchain arbeiten, ohne dabei, wie der Kunstmarkt, ja gleich mit den großen Gewinnen zu spekulieren?
Ja, also hier auf dieser Tagung traten 5 sogenannte DAO-Prototypen auf, also solche Prototypen für Blockchain-verwaltete Organisationen. Ein Beispiel aus Deutschland ist Black Swan. Die haben ihren Sitz in Berlin. Das ist so eine Art Fundraising-Plattform für KünstlerInnen oder auch DesignerInnen, auch für Ökologinnen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, eben so jenseits dieser kapitalistischen Verwertungsmechanismen Wissenschaft und Kunst eben mit neuen Technologien experimentieren zu lassen und dafür Geld zu sammeln. Interessant fand ich eine Initiative aus Hongkong namens Ensemble, die so gemeinschaftliche Musikproduktionen und Kompositionen organisiert, also über alle Welt verteilt, also jenseits auch von offiziellen Musikverlagen. Und dann auch interessant das Kollektiv IIIFFF aus Weißrussland. Das hat also so politisch-aktivistische Botschaften, man versteht sich so als subversiv für den Widerstand gegen das Regime Lukaschenko, organisiert öffentliche Aktionen, Online-Interventionen, organisiert Räume für Treffen oder so spielerische Aktionen. So auch der Künstler Nikolai Spesicev auf dieser Online-Tagung.
It is very hard to find a lot of useful things in crypto world now, in technological landscapes of so-called crypto world that can support solidarity networks without oppressing other communities.
Kann man denn sagen, Herr Probst, das war eine Tagung der Blockchain-Enthusiasten und Optimisten? Oder kamen da auch Kritikerinnen und Kritiker zu Wort, von denen es ja nicht gerade wenige, glaube ich, geben soll?
Ja, also diese DAOs verstehen sich grundsätzlich ja schon als sinnvolle, nützliche, mehr oder weniger radikal-demokratische Initiativen. Man grenzt sich also schon deshalb so ein bisschen von diesem Kunsthandel mit den NFTs ab, sofern das vielleicht jetzt nicht für höhere Zwecke dienen könnte. Aber ich würde jetzt nicht von naiven Enthusiasten sprechen. Ja, Clara Brecke, die schon erwähnte Technologieforscherin, hat zum Beispiel selbst auch klar Vor- und Nachteile solcher selbstorganisierten Gemeinschaften aufgelistet. Klar, sagt sie, Dezentralisierung, das kann mehr direkte Demokratie bedeuten, aber genauso gut Marktfundamentalismus, Autonomie, das kann klar Selbstbestimmung bedeuten, aber genauso gut die Diktatur durch technologische Vorgaben. Organisation kann natürlich genauso gut Gemeinschaft bedeuten wie auch so eine kollektivistische Machtstruktur. Also das Ganze ist keine reine Heilsversprechung, denke ich. Und insgesamt traten hier, glaube ich, eher die Realisten auf.
Sie haben hier im Fazit schon öfter über den neuen digitalen Kunstmarkt berichtet, über NFTs und Blockchain-Anwendungen. Und Sie stehen ganz offensichtlich, wenn ich Ihnen da immer richtig zugehört habe, der neuen Technologie eher offen gegenüber. Hat Sie jetzt diese Tagung darin eher bestätigt oder eher ernüchtert, Herr Probst?
Ja, es ist ein frühes Stadium. Also ich bin jetzt kein großer Fan zum Beispiel von diesen völlig überteuerten NFT-Bildauktionen, die es in den letzten Jahren und Monaten gab. Aber verdammen sollte man das jetzt alles, was unter dem Stichwort auch Web3 passiert, glaube ich, ebenso wenig, wie es jetzt einfach nur verklären. Ich finde einfach, dass Tagungen wie diese, die sich um den tatsächlichen gesellschaftlichen Nutzen drehen, sehr wichtig sind. Und sei es nur, um zu sehen, das alles braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Das Goethe-Institut mit dieser Tagung im Haus der Kunst in München zum ganz großen Thema Blockchain. Carsten Probst hat uns das erläutert und auch praktisch dargestellt. Herr Probst, Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Gilles Chevalier.
Die Stadt Kaunas in Litauen hat am Abend feierlich ihr Programm als europäische Kulturhauptstadt 2022 eröffnet. Geplant sind Konzerte, Ausstellungen sowie Feuer- und Lichtshows und Videoprojektionen. Einer der Schwerpunkte im Gesamtprogramm ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Kaunas habe lange nach der eigenen Identität gesucht, sagte Kuratoriumsmitglied Rütis Jemkauskas.
People from, well, Vilnius or Moscow many years ago.
Die Leute aus Vilnius und Moskau haben jahrelang bestimmt, wer wir sind. Das war eines der Probleme. Sie haben gesagt, seid so, wie wir es wollen. Und ich habe gedacht, wir sollten unsere eigene Geschichte erzählen, eine andere Geschichte, eine Liebesgeschichte.
Our story, different story, love story.
Der Journalist und Filmemacher Rütis Jemkauskas, Mitglied im Kuratorium der europäischen Kulturhauptstadt Kaunas. Im Verfahren um den Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden ermittelt die Staatsanwaltschaft offenbar gegen mehr Verdächtige als bislang bekannt. Der Dresdner Oberstaatsanwalt Schmidt sagte der Welt am Sonntag, es gehe um 40 weitere Beschuldigte, die nach aktuellen Erkenntnissen an der Tat beteiligt gewesen seien. Dazu gehörten auch die 4 Wachmänner, die den Diebstahl auf ihren Monitoren verfolgten. Am nächsten Freitag beginnt der Prozess um einen der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte. Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat 6 mutmaßliche Täter im Alter von 21 bis 24 Jahren, die einem Berliner Clan angehören sollen, wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall angeklagt. Sie sollen aus der historischen Schatzkammer in Dresden am 25. November 2019 wertvolle Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts erbeutet haben. Von den gestohlenen Juwelen fehlt jede Spur. Der Zen-Meister und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh ist im Alter von 95 Jahren im Kloster Tu Hio in der vietnamesischen Stadt Hue gestorben. Das teilte das von ihm gegründete Meditationszentrum Plum Village in Frankreich mit. Thich Nhat Hanh war neben dem Dalai Lama einer der prominentesten Vertreter des Buddhismus in der westlichen Welt. Der Vietnameser engagierte sich zeitlebens für Menschenrechte und Frieden. Sein Grundgedanke war das achtsame Leben im Hier und Jetzt. Weltweit wurde er von Millionen Menschen verehrt. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Weil sich Thich Nhat Hanh in den 1960er Jahren vehement gegen den Vietnamkrieg eingesetzt hatte, lebte er fast 4 Jahrzehnte im Exil.
Eine Buchpräsentation hat Anfang der Woche für gehöriges Aufsehen gesorgt, Der Verrat an Anne Frank, ein Buch der Autorin Rosemary Sullivan. Darin wird behauptet, das Versteck von Anne Frank in der Amsterdamer Prinsengracht sei von dem jüdischen Notar Arnold van der Berg verraten worden. Er war ein angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde, er soll eine ganze Liste mit Verstecken an die Nazis weitergegeben haben. 5 Jahre lang hatte ein ganzes Ermittlerteam recherchiert, mit dabei auch ein pensionierter FBI-Agent. Es ging ziemlich hoch her in der Presse. Sind diese Erkenntnisse, die da publiziert wurden, sind die für die Anne-Frank-Forschung sensationell? Wie stichhaltig sind die Ermittlungen? In der Neuen Zürcher Zeitung kam der niederländische Schriftsteller Leon de Winter am Donnerstag nun zu einem harten Urteil. Das Buch schiebe die Schuld am Tod von Anne Frank einem unschuldigen Juden in die Schuhe. Zitat: Das Buch selber ist ein Verbrechen. Über die hitzigen Diskussionen der Woche möchte ich nun mit dem Historiker und Publizisten Daniel Zill-Brecher sprechen. Er hat auch viel über den Holocaust geforscht und wir wollen die unterschiedlichen Positionen jetzt etwas sortieren. Er ist in Amsterdam am Telefon. Herr Brecher, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Wie schätzen Sie denn diese Ermittlungen ein?
Also hier gibt es einen schönen Ausdruck, der auch von dem Doyen der Holocaust-Forschung hier gebraucht wurde als Reaktion auf dieses Buch: gebackene Luft, also heiße Luft. Dem schließe ich mich an. Also ich habe das Buch selbst nicht gelesen, es ist ja gerade erst erschienen, aber an Reaktionen auf das Buch und auf die Thesen des Buches mangelt es nicht. Gerade unter Fachleuten hier in den Niederlanden ist das nicht ernst genommen worden. Man hat sich allerdings darüber aufgeregt, dass die Presse das so kritiklos übernommen hat.
Ein ganzes Ermittlerteam hat 5 Jahre lang recherchiert, was Historiker bislang nicht herausbekommen haben. Das bekommen jetzt diese Detektive heraus, auch ein Ex-FBI-Agent. Zu 85% sei man sich sicher, heißt es. Was ist das für eine Zahl? Wie ist das zu interpretieren? Welchen Ansatz verfolgen die Ermittler überhaupt?
Man muss zuerst einmal dazu sagen, der sogenannte Cold Case, ein Cold Case untersuchen, das ist ein TV-Format. Und es geht also um eine Unterhaltungsform. So war das auch ursprünglich geplant. Ich habe gerade mal geguckt, im Archiv der Anne-Frank-Stiftung tauchte schon 2017 ein Antrag einer solchen Produktionsfirma auf mit der Bitte um Mitarbeit der Anne-Frank-Stiftung an einer Cold Case-Team-Untersuchung. Und die Anne-Frank-Stiftung war von Anfang an bereit, ein Filmteam zuzulassen, aber mehr nicht, weil sie selbst gerade eine große Untersuchung über die Frage des Zustandekommens der Entdeckung dieser untergetauchten 8 Menschen auf der Prinzengracht veröffentlicht hatte. Also der Zusammenhang ist eigentlich der Unterhaltungsindustrie. Das ist ein Unterhaltungsindustrieprodukt. Und man muss sich natürlich fragen, warum reagiert dann die Presse so zutraulich auf solche Berichte, dass man ganz sensationell was ganz Neues entdeckt hat. Was die Sache selbst anlangt, kann ich es ganz kurz zusammenfassen. Über die Umstände, die zu der Entdeckung der 8 Menschen im sogenannten Hinterhaus an der Prinzengracht geführt haben, am 4. Januar 1944, ist nichts bekannt. Also an zeitgenössischen Urkunden gibt es nichts. Alles, was darüber gesagt wird und wurde, sind Spekulationen, die auf Beweisen beruhen, die erst nach dem Krieg entstanden sind. Also Aussagen, Erinnerungen, nichts lässt sich hart machen.
Also die Liste, die es angeblich gegeben hat, die ist nicht bewiesen. Es ist nicht bewiesen, dass da auch das Versteck von Anne Frank drauf stand auf dieser Liste. Und es ist nicht ganz klar oder es ist überhaupt nicht klar auch, dass diese Liste von dem Notar, von diesem jüdischen Notar weitergegeben wurden. Also alles Behauptungen, die wirklich sich, ja wie Sie sagen, in heiße Luft aufgelöst haben.
Ja, diese Liste ist ein ganz wichtiger Punkt, um das auch den Hörern klarzumachen. Es ging also um dieses neue Buch, Der Verrat an Anne Frank, basiert sich hauptsächlich darauf, dass ein Zettel gefunden wurde, eine Abschrift eines Zettels oder die Abschrift eines Zettels, um es ganz genau zu sagen, in der eine Mitteilung über den möglichen Verräter gestanden haben soll. Und dieser Zettel soll an Otto Frank, den Vater von Anne Frank, den einzigen Überlebenden dieser achtköpfigen Untertauchgruppe, gegeben worden sein nach dem Krieg. Und Otto Frank hat diesen Zettel bei einem seiner vielen Kontakte mit einer speziellen Polizeieinheit hier in den Niederlanden, die gleich in den 40er Jahren damit begonnen hat, Verräter und Kollaborateure ausfindig zu machen, hat diesen Zettel an einen Polizisten gegeben. Und dieser Zettel oder eine Abschrift dieses Zettels, denn Otto Frank hat auch eine Abschrift dieses Zettels nur gehabt, ist diesem Cold Case Team in die Hände gefallen. Und darauf basieren sie alles. Und darin wird erwähnt eben ein jüdischer Notar, der Mitglied des jüdischen Rates war, ein sogenannter Herr Vandenberg, Arnold Vandenberg, der in allen möglichen jüdischen Institutionen tätig war und auch im jüdischen Rat. Das war also eine zwangsweise errichtete, entstandene Gruppe, die mit den deutschen Besatzungen zusammenarbeiten musste. Mhm. Die allerdings schon ein Jahr vor der Verhaftung der Frank-Familie aufgelöst worden war. Und laut diesem Zettel soll dieser jüdische Rat eine Liste von Untertauchadressen gehabt haben. Und diese Liste soll dem Mitglied des Rates, eben diesem Herrn Arnold Vandenberg, in die Hand gefallen sein. Und der hat sie dann einer deutschen Dienststelle hier der Besatzungsbehörden gegeben. Das ist die Theorie, die dahinter steht. Aber wie gesagt, niemand, kein einziger Historiker, der sich mit diesen Dingen befasst hat, hat je etwas von einer solchen Liste gehört? Die Existenz einer solchen Liste wird auch als äußerst unwahrscheinlich gesehen.
Sie verfolgen, Herr Brecher, nicht nur die niederländischen und die deutschen Reaktionen, sondern auch die Einschätzung in den USA. Welche Reaktion gab es denn dort?
Ja, also es gab in den USA in der jüdischen Presse eine sehr scharfe Reaktion, neben allen anderen allgemeinen Reaktionen, die ähnlich denen sind, wie wir sie hier in den Niederlanden oder in Deutschland gesehen haben, dass die Presse sehr leichtgläubig alles nachplappert. Dort gab es eben auch die Reaktion, das ist eigentlich antisemitisch, diese Absicht dahinter, einen Juden nun als Verräter auszumachen. Und so interpretiere ich ja auch die Reaktion von Leon de Winter, der sich auch darüber aufregt, dass es sich um einen Juden gehandelt haben soll. Es ist sicherlich hier in den Niederlanden so, dass die äußerst kritiklose Reaktion der Presse auch teilweise damit erklärt werden könnte, dass das natürlich das Schuldgefühl verringert und erleichtert.
Ist eine Erkenntnis aus dieser fragwürdigen Enthüllung einmal mehr, es gibt Fragen, die man einfach nicht mehr klären kann. Muss man damit als Historiker leben?
Also die Frage des Verrats überhaupt ist auch keine Historikerfrage, sondern es ist eine Frage eines auf Sensationen ausgerichteten Unterhaltungsbetriebs. Die meisten Historiker, die sich mit Anne Frank oder Anne Frank Komplex beschäftigt haben, haben diese Frage nie gestellt. Denn es gibt gar keine Beweise dafür, dass es einen Verräter gegeben hat. Es gibt viel mehr Beweise dafür, dass es sich um eine Entdeckung gehandelt hat, die im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu gefälschten Essensmarken stattgefunden hat. An sich ist das schon ein Teil dieses sogenannten Anne Frank-Genres und nicht so sehr des historischen Fachs. Es ist ja von Anfang an so gewesen, dass dieses Anne-Frank-Genre sehr durch diese Popularität des Tagebuches sehr viel Bücher, Filme, Theaterstücke hervorgebracht hat und unter anderem auch sehr viele Bücher, in den letzten 20 Jahren Autoren, auch amerikanische Autoren, deutsche Autoren, niederländische Autoren, auch immer wieder ganz obtruse Theorien der Täterschaft mitbrachten in diesen Komplex. Und das ist eigentlich ein Merkmal dieses Anne-Frank-Genres, immer wieder mit neuen Tätern aufzuwarten, wo das für Fachhistoriker praktisch irrelevant ist.
Die Behauptung, das Versteck von Anne Frank sei von einem Juden verraten worden, sorgte für Schlagzeilen. Der Historiker und Publizist Daniel Zill Brecher war das aus Amsterdam und wir haben es gehört, er hält diese ganze Aufregung nur für heiße Luft. Herr Brecher, ich danke Ihnen und einen guten Abend.
Guten Abend noch Ihnen, auf Wiederhören.
Wir machen einen großen Schritt nach Sri Lanka, der Inselstaat im Indischen Ozean, etwas mehr als 200 Kilometer von der indischen Küste entfernt. In der Hauptstadt Colombo hat gerade ein Kunstfestival begonnen und unser Kunstkritiker Ingo Arendt ist dort und ist jetzt in Colombo am Telefon. Herr Arendt, einen schönen guten Abend.
Herr Röke, ich grüße Sie.
Colomboscope heißt das Festival, von dem in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand je gehört hat. Was ist das denn für ein Treffen, das Sie da gerade erleben?
Ja, Herr Röke, das ist ein interdisziplinäres Kunstfestival, eins von den vielen Initiativen, eine von den vielen Initiativen, die entstanden sind, so als Reaktion auf die politischen Unruhen auf Sri Lanka, insbesondere auf den langen Bürgerkrieg, wo die singalesische Bevölkerungsmehrheit hier gegen die tamilischen Rebellen gekämpft hat, die einen eigenen Staat aufmachen wollten. Und die Idee bei diesen ganzen Festivals, die damals aufgeploppt sind, da war eben diese Freiheit des Ausdrucks und der Kunst zu sichern, die eben während der Kriegs- und Ausnahmezustandszeiten nicht gesichert war. Es gab auch schon mal eine richtige Biennale, die sogar von einer deutschen Galeristin hier gegründet worden ist, noch vor der Colomboscope. Die hat sich aber nicht lange gehalten und 2013 ist das auf Initiative des deutschen Goethe-Instituts, der Alliance Française und der British Council eben dieses Colomboscope gegründet worden, um so ein bisschen eine zivilgesellschaftliche Anschubfinanzierung sozusagen in das Land zu stecken und veranstalten eben inzwischen tatsächlich schon die sechste Ausgabe und diese Colomboscope wird eben auch weiterhin vom Deutschen Goethe-Institut unterstützt. Künstlerische Direktorin ist seit 2015 die indischstämmige Kuratorin Natasha Jinwala, die aus Berlin stammt. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sie möglicherweise als Kuratorin im Gropiusbau, wo sie derzeit eine große Ausstellung der schwarzen Fotografin Sanele Moholy kuratiert hat. Und sie war auch beim künstlerischen Team der Documenta 14.
Also seit 2013 gibt es dieses Colomboscope. Herr Arendt, gibt es denn sowas wie ein Festival-Thema? Wie wird das dargestellt?
Language is migrant, die Sprache ist ein Migrant. Das ist das Thema dieser Ausgabe. Es ist ein Satz der chilenischen Dichterin Cecilia Vicuña, übrigens auch eine Documenta-Teilnehmerin mal gewesen. Da steckt hinter die Idee, dass auch die künstlerische Sprache migriert zwischen den Kontinenten, zwischen den Welten, ist aber eigentlich nicht vielleicht in dem Sinne ganz wörtlich zu nehmen, sondern funktioniert so als Chiffre für die derzeit virulenten Themen Migration, Nachkriegstraumata, Queerness, Feminismus, all diese Sachen, die eben auch auf Sri Lanka eine Rolle spielen. Es werden insgesamt rund 50 Arbeiten jüngerer Künstlerinnen aus Südostasien überwiegend ausgestellt, teils extra für das Festival erstellt. Auffällig viele Kollektive sind mir hier untergekommen, beispielsweise eine Gruppe, von der ich selbst noch nie gehört hatte, eine malaysische Gruppe namens Punk Rock. Das ist so eine Angleichung an das englischsprachige Wort Punk Rock. Die haben hier an die Außenseite der Public Library in Colombo in einem großen Park eine Wandzeitung aus Holzschnitt gehängt, wo sie den Exodus der Malaien nach Sri Lanka sozusagen thematisiert haben. Manche Künstler haben vorher monatelang auf der Insel gearbeitet, sie haben Residencies bekommen. Omar Wasim aus Pakistan hat mit vielen Einwohnern auch im Norden der Insel, wo viele Tamilen wohnen, Botanik-Workshops gemacht und die Idee der Pflanze als stiller Widerstand gegen die Verheerungen des Krieges versucht, in Kunstwerke zu fassen. Und insgesamt ist es schon eine beachtliche Leistung, ein solches Festival auf die Beine zu stellen für ein Land, das eben ökonomisch so da am Boden liegt. Und nach Meinung vieler Beobachter unter der kleptokratischen Familienregierung der Brüder Gotabaya und Mahinda Rajapaksa, die sozialistische Republik, wie sie immer noch heißt, regieren. Die Beobachter meinen, dass eben diese Insel auf eine Art buddhistischen Faschismus zusteuert, wo die Mönche eben das Sagen haben. Und die Insel hat unter einer Währungskrise, es gibt keine Devisenreserven mehr, Nahrungsmittelknappheit und das importierte Erdöl aus dem Iran wird mit Tee bezahlt. Sie können sich vorstellen, dass es da für die Kultur besonders schwer ist, zu überleben.
Sie haben jetzt einige politische Probleme des Landes Sri Lanka auch angesprochen, Herr Arendt. Ist das denn auch ein Thema bei dem Festival oder ist das überhaupt nicht möglich, so etwas anzusprechen?
Doch, das ist durchaus möglich. Es ist eben ja hier keine Pressezensur oder eben irgendeine Art von repressives System, das also freie Meinungsäußerung unterdrückt. Es gibt sehr, sehr viele politische Arbeiten. Eine hat mich besonders fasziniert von einem sri lankesischen Künstler, Imam Majed, Testimony of the Disappeared, Zeugnisse der Verschwundenen. Er hat in einem kleinen Druckerei- und Literaturmuseum persönliche Zeugnisse und Akten über Verschwundene des Bürgerkriegs zu einem Erinnerungsraum kopiert. Also das ist das Thema vergessene Erinnerung. Die Politik arbeitet diese ganzen Schrecklichkeiten des Bürgerkriegs natürlich nicht auf. Es ist aber auch nicht nur, dass das jetzt Sri Lanka das Thema dieser politischen Arbeiten ist. Es gibt auch eine Arbeit, eine Videokollage eines indischen Künstlers, die die Polizeibrutalität in Indien der 70er Jahre aufarbeitet. Also da gibt es eben sehr viele und Sie können auch mit den Menschen hier im Grunde da offen darüber reden, welche Probleme in diesem Land sind. Es ist also niemand, der sich das Gefühl hat, er muss schweigen. Sinnfällig wird dieses Problembewusstsein, dieses auffällig politische Problembewusstsein dieses Festivals, aber auch in der Wahl der Ausstellungslocation. Die wichtigste Ausstellungshalle ist ein altes Kino, nennt sich Rio, steht in dem Stadtteil Slave Island, ehemals von schwarzen Sklaven der portugiesischen und niederländischen Kolonisten bewohnt. Das ist 1965 als erstes 70mm Kino Sri Lankas eröffnet worden und 1983 als Reaktion auf eine Attacke von Tamilen auf das Militär von Singalesen und Muslimen eben zerstört worden. Und das ist eine ganz großartige Ruine in den letzten Jahren, die von der kleinen Kunst- und Kreativszene in Sri Lankas wieder entdeckt worden ist. Ich komme gerade von da und habe eben eine Performance miterlebt, wo es um einen Mythos eines alten tamilischen Waldes geht, wo besonders viele Geheimnisse verborgen sind. Und das war eine tolle Kulisse, diese Performance in einem alten Kinosaal zu erleben.
Das klingt sehr interessant und anregend, was Sie da erzählen, Herr Arendt, sehr konkret auch die Erlebnisse, die Sie da haben. Das interdisziplinäre Festival Colomboscope in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka. Ingo Arendt war das. Herr Arendt, Dankeschön und ein Gruß in die Ferne.
Gerne, auf Wiederhören.
Und nun der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Otzesek.
Falls Sie die Wochenzeitung Der Freitag kennen, wissen Sie Bescheid. Allen anderen sei gesagt, Der Freitag präsentiert allwöchentlich auf der wunderbaren Seite A bis Z ein kleines Lexikon zu wechselnden Themen. In der zurückliegenden Woche ging es um den Tiger und nicht ohne Grund. Wir leben laut chinesischem Horoskop 2022 im Jahr des Tigers. Die Wildkatze ist weiter bedroht, nun aber auch Symbol der Generation Z. Früher Sinnbild für Kraft, Energie, Potenz und Liebling der Werbung, dienen Tiger heute auch als Metapher für drastische Erziehung und Corona. Unter dem Buchstaben M für Metapher gelang Tobias Prüver dann folgender Eintrag. Was wäre Dinner for One ohne Tigerfell als Stolperfalle? Gut abgehangen ist die Bemerkung, jemand sei als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Andere gehen für kleine Königstiger oder haben solche im Tank. Friedrich Nietzsche schrieb, der Mensch werde seine Tiernatur nie ganz ablegen, er reite gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Und Karl Lauterbach warb Ende des vergangenen Jahres wortstark fürs Impfen, sie könne nicht mit einem Tiger als Haustier leben. Apropos Haustier. Unter dem Titel »Freiheit quergedacht« ist auf den Hund gebracht, erklärte der Philosoph und Politiktheoretiker Rainer Forst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der Impfpflicht gehe es um die Abwägung zwischen der Freiheit des einen und der anderen. Die Gesundheit ist kein zu schützendes Gut neben der Freiheit, sie ist Bedingung und Teil meiner Freiheit. Wer mir die Gesundheit nimmt, nimmt mir meine Freiheit. Daher ist es problematisch, die Pandemiebekämpfung so zu rechtfertigen, dass der paternalistische Staat die Menschen vor sich selbst zu schützen sucht. Die Maßnahmen müssen vorrangig in Bezug auf andere gerechtfertigt werden. Sind sie gerechtfertigt, beschränken sie zwar die Willkürfreiheit, nicht aber die Freiheitsrechte in ihrem eigentlichen Sinne. Nimm das, Novak Djokovic, mögen Sie jetzt denken, falls Sie zu den Verfechtern einer harten Impfpflicht gehören? Die Tennisspielerin und Autorin Andrea Petkovic indessen erläuterte in der Wochenzeitung Die Zeit, ironisch neidisch, die asketischen Ernährungsgewohnheiten Djokovics und meinte zur Impfskepsis der serbischen Superstars, wenn Novak darauf achtet, was er seinem Körper zumutet, finde ich das weitaus glaubwürdiger als jene junge Frau in New York, die mir vor einem Burger-Restaurant erklärte, dass sie sich nicht impfen lassen wolle, weil sie ihrem Körper keine toxischen Dinge zuführen wolle und dabei auch noch genüsslich an ihrer selbst gedrehten Zigarette zog. In der Süddeutschen Zeitung fragte sich der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, wie die Causa Djokovic überhaupt ein solches Aufmerksamkeitsspektakel im Weltmaßstab auslösen konnte. Die Antwort, so Pörksen, verlangt den systemischen Blick. die Betrachtung eines Zusammenspiels von menschlicher Psychologie, medialer Technologie und digitaler Aufmerksamkeitsökonomie. Eben aus diesem Zusammenspiel entsteht, getrieben von Feedbackschleifen und Signalblitzen in der vernetzten Öffentlichkeit, die mediale Hyperfokussierung auf das bloß gefällige, bloß populäre und leicht zu verstehende Thema, und zwar zulasten von realpolitischer Brisanz und existenzieller Relevanz. Hinter dem Aufmerksamkeitsexzess stecken wir selbst mit unseren eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten, die sich jedoch heute in nie gekannter Präzision ausbeuten lassen. Andererseits hat die medial gepushte Aufmerksamkeit gelegentlich auch ihr Gutes. Wenn sich etwa am kommenden Montag Millionen Menschen im ZDF den Film »Die Wannsee-Konferenz« von Matti Geschonek ansehen, dann werden die herausragenden Feuilleton-Kritiken sicher, dass ihre dazu beigetragen haben. Besser kann Fernsehen nicht sein, bemerkte in der Zeit Peter Kümmel. Die SZ lobte »ein ruhiges, giftreiches, fesselndes Meisterwerk«. In der Welt am Sonntag übt sich Springer-Chef Matthias Döpfner als Filmkritiker. Der Film ist eine Warnung, was passiert, wenn Sprache die Wahrheit versteckt. Am Ende lobt und motiviert Heydrich die Runde als Ärzte am deutschen Volkskörper. Zwei Teilnehmer heben noch einen Cognac und verabreden sich in der Innenstadt zum Puffbesuch. Draußen rollen die Limousinen. Heydrich klärt noch das Protokoll. Sprachregelung wie gehabt. Kleiden Sie alles in dienstliche Worte. Wir wollen ja niemanden erschrecken. Nur einer entzog sich dem allgemeinen Beifall, der FAZ-Kritiker Andreas Kilb, bekannt für, sagen wir, selbstbewusst strenge Urteile. Kilb konzidierte zwar, Geschoneks Film werfe einen Blick in die bürokratischen Abgründe des Völkermords, doch der Darstellung fehle die nötige Schärfe. Der FAZ-Kritiker vermisste also genau das Merkmal, dessen Abwesenheit die anderen Kritiker gleichsam für den Clou des Films halten. Höchst offenherzig über den minderen Wert von Erinnerung und Gedenken äußerte sich in der Zeit die französische Schriftstellerin Yasmina Reza, deren neuer Roman Serge um die Reise einer jüdischen Familie in ein ehemaliges Konzentrationslager kreist. Von Iris Radisch angesprochen auf die berühmt-berüchtigte Auschwitz-Keule, die Martin Walser einst in den hiesigen Diskurs eingeführt hat, bekannte Reza: »Oh ja, die Auschwitz-Keule, der Begriff gefällt mir sehr. Beim Besuch der Lager denkt man, wie furchtbar, wie schrecklich und stellt sich selbst ein gutes Zeugnis aus. Das ist eine Art und Weise guten Gewissens, die Geschichte zu glätten. Das Gedenken wird verhätschelt, Statuen werden aufgestellt, Orte und Gedenkstätten werden errichtet. All das dient der Beruhigung. Ich halte es für eine gefährliche Illusion zu meinen, das Gedenken würde bessere Menschen hervorbringen. Ich glaube nicht an die Besserung des Menschen.« Nun, vielleicht ist Ihr Menschenbild, dem düsteren Horizont des Zeitalters und den wohlbegründeten Endzeitszenarien zum Trotz, weitaus positiver. Das wäre eigentlich ganz schön. Bedenken Sie nur, dass man Sie deshalb zu den Aufständischen zählen könnte. Der Berliner Tagesspiegel jedenfalls titelte: Positiv zu sein ist Rebellion.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Arno Orzesik. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.